Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 12. Und wir melden uns heute aus einer Location, die wir alle schon lange vermisst haben und die wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen vermissen werden. Wir sind nämlich im Olympiasportzentrum in der Bulls Lounge. Und eigentlich, liebe Freunde, müssten wir die Folge 21 nennen und nicht 12. Wir müssten eigentlich die Nummern tauschen.
Du meinst, weil es von der Trikotnummer abhängig ist?
Wir könnten sie abhängig von der Trikotnummer machen. Also es ist Packmas Podcast Folge 12, eigentlich ist es aus Herzenssicht eine 21, denn wir freuen uns sehr, dass wir hier die ehemalige Nummer 21 des EHC Red Bull München begrüßen dürfen. Schön, dass du da bist, danke für deine Zeit bei Packmas und herzlich willkommen, Dominik Cahun.
Servus, danke für die Einladung.
Grüß dich. Die erste und wahrscheinlich wichtigste Frage in diesen Zeiten: Wie geht's dir gesundheitlich, wie geht's deinem Umfeld, ist alles okay?
Dankeschön, erstmal alle sind gesund, mir geht's zum Glück sehr, sehr gut. Und meine ganze Familie und Freunden auch, also das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Absolut. Nur damit ihr es auch hört, wir haben hier 2 Meter Sicherheitsabstand, ne? Also wir halten uns auch wirklich an jegliche Corona-Vorgaben. Deine Saison in der NHL, der Jahresanfang war ja sprunghaft interessant. Du warst noch in Pittsburgh, dann ging es plötzlich nach Buffalo. Und in dem Moment, wo du dich eigentlich reingefuchst hast, wo man gemerkt hat, da geht was, kommt der Lockdown. Wie hast du das erfahren und wie war deine erste Reaktion darauf?
Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das genau erfahren haben. So im Hintergrund hat man ein bisschen mitbekommen, dass da was abgeht. Natürlich in China angefangen und dass es dann auch ein bisschen in Europa losging. Und um ganz ehrlich zu sein, haben wir es alle nicht so ernst genommen. Ich denke, wie auch jeder andere hier, am Anfang hieß es wieder, da kommt irgendwas, wer weiß, was das ist. Ja, und dann haben wir immer mitbekommen, dass es immer schlimmer werden soll. Und ja, wir waren dann beim Spiel in Montreal. Und am Abend vorm Spiel wurde dann die NBA abgesagt. Und dann dachten wir schon, also jetzt ernst. Wann wird es uns treffen? Und am nächsten Morgen waren wir auf dem Weg zum Training. Und ja, dann hieß es, wir trainieren nicht mehr. Die Saison ist abgebrochen und wir fliegen wieder nach Hause. Ja, das war das letzte Mal, wo wir spielen hätten sollen. Und ja, dann ging es auch ganz schnell. Ich glaube, innerhalb von 5 oder 6 Tagen wurde uns dann auch gesagt, wir können jetzt nach Deutschland fliegen, also bei uns jetzt, und die anderen Jungs nach Hause. Und ja, ich bin auch froh, dass es so schnell geklappt hat. Ich glaube, meine Freundin und ich hatten den letzten Flug, der nach Deutschland ging. Also war ziemlich emmerhandig.
Das heißt, ihr seid quasi unmittelbar, nachdem dieses Signal gekommen ist, konntet ihr noch nach München fliegen und seitdem bist du auch in Deutschland?
Ja, seit Ende März sind wir schon da.
Dieses eine Spiel in Montreal, wenn ihr noch gemacht hättet und gewonnen hättet, wärst du jetzt aber wahrscheinlich noch drüben und würdest Playoffs spielen, oder?
Ja, das war auch so eine Sache. Wir mussten auch jetzt bevor die Playoffs losgingen, waren natürlich auch so Votings von den Spielern, ob es wirklich so passieren soll mit diesem Format und alles. Und ja, da waren wir auch unter der Mannschaft, haben wir natürlich viel Diskussion gehabt, weil viele natürlich auch dagegen waren, weil wir ein Spiel weniger hatten als Montreal und genau an dem Abend, wo wir spielen sollten, wurde es abgebrochen. Hätten wir das Spiel gewonnen, sie gesagt haben, wären wir drin. Also war das so ein Hin und Her, aber am Ende ist es, wie es ist.
Wie ist es denn für dich dann hier in Deutschland weitergegangen? Du warst dann hier, dann hat sich im Laufe der Zeit auch herausgestellt, ihr werdet in die Saison nicht mehr eingreifen können. Das heißt, für dich war die Saison mit einem Schlag beendet. Wie war das für dich und wie waren jetzt die letzten Monate? Wie hast du dich fit gehalten? Welche Maßnahmen konntest du da treffen?
Ja, also die erste Zeit in Deutschland war natürlich komisch. Wir mussten uns fit halten. Man durfte halt nirgendwo hin. Also jeder zu Hause. Ich hatte zum Glück ein Fahrrad zu Hause. Und natürlich mit meinem eigenen Körper konnte ich was machen. Hatte einen Schläger zu Hause. Also konnte ich mich einigermaßen fit halten, aber es war so, man wusste nicht, ob wir jetzt spielen werden oder nicht. Und ja, man kann sich natürlich nicht so fit halten, wenn man kein Eis zur Verfügung hat. Deswegen war es eine komische Situation und ja, seitdem es dann gesagt wurde, dass wir nicht spielen, ist natürlich einerseits was ein bisschen schade, weil ich hätte gerne die Playoffs gespielt, andererseits ist dann auch ein bisschen Ruhe reingekommen und ich wusste, ich kann jetzt ein bisschen Pause machen und ja, so lief es.
Das heißt, du hast dich selbst fit gehalten. Man, auf deinem Instagram-Kanal sieht man ja auch häufig, wie du trainierst, also vor allem Athletik zu Hause. Du hast, glaube ich, dann auch einen Personal Trainer, der dich da unterstützt. Und dann, und da schließt sich jetzt quasi schon das erste Mal der Kreis, haben wir ja hier in München einen Verein, den du gut kennst und der eine Eishalle hat, in der man dann auch wieder trainieren kann. Du hast nie ein Geheimnis draus gemacht, dass die Bande nach München immer noch da sind, dass ihr ja regelmäßig auch Kontakt habt. Ihr wart dann auch in der Freizeit öfters mal zusammen und jetzt natürlich wieder auf dem Eis. Wie ist es denn für dich aus der großen NHL dann wieder im Vergleich dazu kleinen München wieder Eishockey zu spielen?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer das Schönste, zurückzukommen und mit den Jungs auf dem Eis zu stehen. Ich genieße es wirklich sehr. Natürlich habe ich mit den ganzen Jungs, wie gesagt, viel Kontakt. Auch wenn ich drüben bin, telefonieren wir oft, schreiben. Ich verfolge natürlich auch die ganzen Spiele von München. Und ja, es ist immer eine coole Sache, wieder hier zu sein. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich hier mittrainieren darf. Und es macht mir riesig Spaß.
Stand das eigentlich bei deinem Abschied schon fest, dass du in den Sommermonaten die Möglichkeit bekommen wirst, dich hier fit zu halten? Kam das erst nach dem ersten Jahr die Idee auf? Wurde dir das vielleicht sogar offeriert? Wie war das denn damals?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen automatisch. Man hat darüber geredet, dass ich immer willkommen hier bin. Und ja, natürlich habe ich dann auch immer nachgefragt, wenn ich wusste, dass ich jetzt nach Hause komme. Ist man natürlich in Kontakt und ich frage dann immer, ob es okay ist, wenn ich wieder kommen würde. Und dann heißt es auch immer, dass es gar kein Problem ist. Und das ist natürlich auch sehr, sehr cool für München.
Klingt so ein bisschen nach zurück zur alten Klasse. Ein bisschen klassenfahrtmäßig.
Ja, fühlt sich auch immer so an. Ja, wenn man ein halbes Jahr weg ist und dann kommt man, es ist einfach nie zu Hause für mich. Auch in der Kabine. Es fühlt sich eigentlich immer noch so an, als würde ich hier spielen.
Aktuell sind noch 11 Spieler aus deiner letzten München-Saison hier unter Vertrag. Es haben einige Leistungsträger und vor allem in meinen Augen Führungsspieler aufgehört. Das war zunächst O'Coin, dann ein Michi Wolf, jetzt ein Jason Jeffrey. Die waren ja zu deiner Zeit Führungsspieler hier in München. Und wer übernimmt jetzt deiner Meinung nach, du hast ja so ein bisschen den Einblick in die Kabine, wer übernimmt diese Rolle? Oder ist da vielleicht irgendwo noch eine kleine Lücke da, die man vielleicht auch mit einer Neuverpflichtung füllen müsste?
Ja, es ist immer schwierig zu sagen. Also ich trainiere schon mit, das ist klar, aber ich sehe jetzt nicht die Spiele unbedingt. Ich habe jetzt die Mannschaft jetzt noch nicht richtig spielen sehen. Aber natürlich, München und die ganzen Top-Teams, die werden immer Top-Teams bleiben. Man sieht schon wieder die Qualität, wo ihr auf dem Eis steht, ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und ja, dafür spielt natürlich Martin Janik Seidenberg, der schon ewig dabei ist. Auch die ganzen Jungs, so wie der Borg, Wolves, Parks, das sind einfach alles Top-Spieler dieser Liga. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, dass die Jungs Probleme haben werden. Das ist absolut nicht. Sie werden immer wieder um die Meisterschaft mitspielen, davon gehe ich aus. Aber zum Beispiel mit Michi Wolf ist natürlich schwer zu ersetzen. Ich meine, er hat jedes Jahr seine 20 plus Tore gemacht. Ich hoffe es natürlich, dass es wieder so welche geben wird, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer.
Wie ist es denn mit unseren jungen Spielern jetzt hier beim ERC? Kommen die jetzt verstärkt auf dich zu und sagen, Mensch, du warst ja auch in meinem Alter und früh hier in München und hast die Erfahrung gemacht und holen sich die bei dir Tipps? Oder wenden die sich trotzdem an ihre älteren Mannschaftskameraden hier?
Also Tipps holt sich jetzt unbedingt keiner, aber ich denke schon, dass sie sich ein paar Sachen dann abschauen wollen. Aber man muss auch dazu sagen, wie hier mit den Jungen gearbeitet wird, ist natürlich super. Sie sind immer vor dem Training, nach dem Training, bleiben sie extra auf dem Eis. Jetzt zum Beispiel damals war es immer der Matt, der hat auch mir, Matt McElroy, der hat mir sehr viel geholfen. Jetzt macht es der Niki Hede sehr gut. Seine Übungen vor und nach dem Training sind wirklich super. Und ja, so entwickeln sich die Jungen auch natürlich. Und ja, ich hoffe, dass die Jungen auch wieder spielen werden und dass sie sich weiterentwickeln und dann auch zu Stammspielern werden.
Du bist 2014 zum ERC Red Bull München gekommen, warst davor in Nordamerika 2 Jahre lang. Wie groß war denn dieser Schritt in die DEL? Ich denke, da ist ja nochmal ein Qualitätsunterschied auch spürbar gewesen.
Ja, ist natürlich, vor allem ist immer, wo ich drüben war, war es noch Juniorenbereich. Wenn man dann zu den Erwachsenen kommt, da merkt man brutal. Also das ist ein ganz anderes Eishockey. Natürlich mit den ganzen erfahrenen Jungs, die spielen das Eishockey ganz anders wie die jungen Junioren. Und ja, war natürlich wieder eine Steigerung. Man hat es gemerkt, es ist ein ganz anderes Level. Und ja, es hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und ja, seitdem lief es dann eigentlich ganz gut.
Du hast in deiner ersten Saison, ich habe mal hier das Statistikblatt rausgezogen, insgesamt 37 Saisonspiele gemacht, Hauptrunde und Playoffs für den EHC. Hast da 4 Tore gemacht, 2 Vorlagen. Du hast dann aber auch 12 Spiele für Rissasee gemacht, damals in der zweiten Liga. Und aus der kleinen Zeit haben wir eine ein schönes Zitat gewonnen. Wir hatten den Joey Vollmer in einer unserer ersten Folgen als Interviewgast. Und er hat sich gut an dich erinnert, weil er hat erzählt, ja, da kam dann der Dominik aus München. Und man könnte jetzt meinen, da kommt jemand, der ist enttäuscht, dass er jetzt erstmal eins tiefer geschickt wird. Aber das war gar nicht der Fall. Du hast dich bei jedem persönlich vorgestellt, du hast gelächelt, du hast das als Chance gesehen. Siehst du dich jetzt mittlerweile vielleicht, vor allem jetzt bei der Nationalmannschaft, schon auch so ein bisschen in der Rolle, wenn jemand Neues reinkommt, du guckst, wie reagiert der, vielleicht kann ich dem auch ein bisschen Starthilfe geben. Mittlerweile gehörst du ja wirklich zu den gestandenen Profis und das Prädikat NHL ist natürlich herausragend.
Ja, ich probiere natürlich immer mehr eine Rolle einzunehmen, Leader zu sein. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Älteste da. Ja, ich bin auch schon ein paar Jahre dabei jetzt und möchte natürlich auch ein Leader sein und möchte, wie gesagt, die größere Rolle einnehmen. Und ich helfe gerne. Ich finde es einfach am wichtigsten, dass das Team zusammenhält. So, ich sage es immer wieder bei Olympia 2018. Ich habe noch nie so eine Mannschaft erlebt, so ein Zusammenhalt. Und ja, das war das beste Beispiel, wie sowas ablaufen soll.
Das heißt, dieses Feingefühl, dieses Mitnehmen, auch vielleicht mal an die Hand nehmen, das kann ein Team nochmal auf eine andere Ebene heben.
Ja, einfach, ich finde, auch bei der Fußballnationalmannschaft hieß es ja immer, ich glaube, Hashtag zusammen, also wenn ich mich gut erinnern kann, einfach dieses Zusammensein. Und ja, wie gesagt, es war bei Olympia unglaublich. Also egal, was wir gemacht haben, es waren mal was mit der Gruppe, mal mit der, dann waren wieder die. Und man hat einfach gemerkt, immer wenn wir zum Training kamen, wir hatten so viel Spaß und da war jeder mit jedem, hat sich super verstanden. Und ich glaube, wäre es nicht so, hätten wir auch nicht so einen Erfolg gehabt. Man hat einfach gemerkt, da ist direkt in der ersten Woche bei der Vorbereitung, da ist was Besonderes und mit dem Gefühl haben wir dann auch gespielt.
War das auch der Schlüssel in München immer zum Erfolg? Dass man sagt, wir hatten einen eingeschworenen Haufen, wo sich jeder mit jedem gut verstanden hat?
Ja, das war auf jeden Fall der Schlüssel. Man redet heutzutage noch drüber, was wir da für eine Mannschaft hatten. Es hat so viel Spaß gemacht, jedes Mal zum Training zu kommen. Und einfach, wir waren ein Team. Wir kannten fast das Verlieren nicht. Wir waren so selbstbewusst, dass wir jetzt wieder ins Spiel gehen und wir wussten einfach, wir gewinnen. Es gab immer Spiele, da waren wir vielleicht einen zweiten Drittel mal hinten. Und keiner hat irgendwie in Panik geraten, weil wir einfach wussten, das Spiel gewinnen wir noch. Und ja, so war es dann auch.
Gibt's da Unterschiede im Zusammenhalt jetzt, wenn du deine Münchner Zeit vergleichst mit den NHL-Teams? Ist da vielleicht jeder mehr ein bisschen auf sich fokussiert? Oder ist es ein ähnliches Gefüge, wie man es jetzt hier in München oder auch bei der Nationalmannschaft bei Olympia 2018 hatte?
Ja, ich finde, man muss das immer ein bisschen unterscheiden zwischen regulärer Saison und Playoffs. Ich meine, wir waren ein richtig super Team hier, aber natürlich spielt auch jeder sozusagen ein bisschen für sich. Klar, jeder will Tore machen, jeder will seine Punkte machen. Und einfach, es geht natürlich auch um Verträge, es ist ein Job sozusagen. Es ist in Amerika ein bisschen intensiver noch, dass es wie so ein Konkurrenzkampf ist. Mhm. Aber ich meine, das ist hier auch. Aber sobald die Playoffs ankommen, gab es sowas nicht mehr. Da waren wir einfach wirklich so brutal zusammen, da merkt man dann schon ein bisschen noch den Unterschied. In Amerika ist es schon so, also ich habe jetzt leider noch nie in den Playoffs gespielt in der NHL, aber man merkt schon natürlich den Konkurrenzkampf drüben, da ist es vielleicht 10-mal schlimmer noch als hier, weil einfach so viele Jungs immer kommen und gehen und jeder kämpft da um seinen Platz, jeder will in der NHL sein, also da merkt man schon den Unterschied.
Der anstehende NHL-Draft sieht ja vor, dass drei junge deutsche Spieler sehr weit oben gelistet sind mit Stützle, Peterka und Reichle. Siehst du die drei schon tatsächlich auf dem Weg in die NHL oder sagst du, denen würde vielleicht ein, zwei Jahre in Europa noch gut tun?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe die Jungs jetzt noch nicht so viel spielen sehen. Also den JJ kenne ich klar vom Training hier, aber habe jetzt nicht unbedingt zu viele Spiele geschaut und um zu sagen, wie er wirklich spielt. Stützle habe ich ein paar Mal spielen sehen, da muss ich auch sagen, dass der ein bisschen weiter ist wie die zwei anderen. Und den Reichel habe ich jetzt wirklich noch nie spielen sehen, um ehrlich zu sein, aber er muss qualitativ sehr gut sein, sonst hat er nicht solche Statistiken und wird auch nicht in der ersten Runde gedraftet. Aber es ist immer schwer zu sagen, es kommt auch immer darauf an, wie das Team, was sie draftet, mit ihnen rechnet, was sie ihm für Chancen geben. Beim Stütze könnte ich mir gut vorstellen, da heißt es ja, der soll in der Top 3 sein. Meistens, wenn man in der Top 3 gedraftet wird, da sieht es dann auch aus, dass sie mit dir rechnen, dass du direkt spielst. Mhm. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann direkt bleibt und seine Chancen kriegt. Und bei den zwei anderen, ja, wie gesagt, muss man schauen, wie mit denen geplant wird.
Du hast gerade gesagt, den JJ Peterka hast du natürlich hier im Training auch schon mal gesehen. Welchen Eindruck hattest du denn von ihm? Hast du vielleicht sogar den jungen Dominik ein bisschen in dem jungen JJ gesehen?
Ja, ein paar Sachen auf jeden Fall. Er ist unheimlich gut mit dem Schläger. Selbst die Handling ist wirklich, das habe ich auch schon gesagt, wahrscheinlich besser als meins war oder besser als meins ist. Da ist er wirklich sehr, sehr talentiert und ja, er hat einen sehr, sehr guten Schuss. Das sieht man auch schon direkt, wenn man ihn beim ersten Mal sieht, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und ja, ich hoffe, dass er seinen Weg machen wird.
Wie steil ist denn dann, wenn man in Nordamerika ist, in den Trainings nochmal die Lernkurve? Also wie schnell würdest du sagen, bist du in den einzelnen Dingen besser geworden? Oder?
Ich würde sagen, man lernt sehr, sehr viel, fast täglich. Also was ich immer gesagt habe, was ich am meisten gelernt habe, ist einfach wie die besten Spieler der Welt, also die Stars in jeder Mannschaft, wie hart die einfach trainieren. Ob es jetzt der Kane, Thays, Crosby, Malkin, der Eichel jetzt in Buffalo, die kommen jeden Tag und wollen sich verbessern, wo ich mir dann gedacht habe, boah, also ob jetzt ein Crosby das noch nötig hat oder ein Kane, aber wie gesagt, was in jedem Training sind, das die, wo am meisten arbeiten. Und ja, da schaut man sich dann natürlich sowas ab und probiert immer sein Bestes zu geben und immer härter zu trainieren als die noch. Und ja, ich glaube, das ist die Sache, wo ich am meisten dazu gelernt habe.
Es gibt dieses schöne Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, dass es Toni Kroos war. Cristiano Ronaldo im Fußball, der ist der Erste, der auf den Platz geht und der Letzte, der runtergeht, weil er immer Zusatzschichten macht. Spiegelt sich das in der NHL eigentlich in der Form dann auch wieder, so wie du es jetzt gerade quasi angedeutet hast?
Ja, die waren jetzt nicht unbedingt die Ersten auf dem Eis, weil natürlich auch viele Jungen aufs Eis gehen mussten, um die Torhüter einzuschießen und dann so ein paar Übungen, so ähnlich wie hier. Aber so die ganzen Jungs sind dann lange geblieben, die ganzen Stars, und haben noch extra Einheiten gemacht, ob es jetzt Schuss war, Stickhandling. Der Crosby war sehr, sehr lange immer auf dem Eis, hat alle möglichen Sachen trainiert. Und ja, das, wie gesagt, das ist halt eine Ausnahme, dass solche Spieler solche Sachen dann noch machen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich würde gern in deine zweite EHC-Saison springen, weil dort ist mir eine Szene ziemlich in Erinnerung tatsächlich geblieben. Das war ganz am Anfang der Saison in der Champions Hockey League. Das Spiel war in Klagenfurt, vielleicht erinnerst du dich dran. Habt ihr 4-1 gewonnen. Du hast dort ein Tor geschossen auf Vorlage von Maxi Kastner, direkt vor dem Münchner Block. Und man hat dir im Gesicht angesehen, was dieses Tor für dich bedeutet. Und nach dem Spiel haben deine Mannschaftskollegen dich nicht vom Eis gelassen, weil die Münchner Kurve deinen Namen skandiert hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass da ein ungläubiges Grinsen bei dir im Gesicht war. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie das für dich gewirkt hat damals? Ich glaube, die Erinnerung ist noch relativ präsent.
Ja, es ist noch genau vor mir. Das alles war, ich weiß nicht, ob wir alle auf dem Eis waren, zum Klatschen noch rausging. Ich glaube, da waren ein paar Jungs draußen und dann waren wir auf dem Weg zurück und dann haben die Fans meinen Namen gerufen. Und ja, da habe ich noch so im Rückwärtsfahren auf dem Weg zur Bank halt noch ein bisschen mitgeklatscht. Und dann wollte ich eigentlich runter vom Eis. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war der Frankie Mauer. Der hat mich dann auf dem Eis gehalten und hat gesagt, du bleibst jetzt, du fährst nochmal hin. Dann habe ich nochmal hingefahren und ja, dann wurde ich ein bisschen gefeiert. Und ja, das war natürlich ein spezieller Moment für mich und ja, das werde ich natürlich auch nie vergessen.
Das war so gefühlt so ein bisschen der Startschuss der dieser, ich glaube, durchaus auch speziellen Beziehung der Münchner Fans zu dir. Ab dem Zeitpunkt ging das ganze Jahr dann so, das wurde immer mehr. Und das hat sich dann ab dem Zeitpunkt bis zu deinem NHL-Wechsel eigentlich durchgezogen.
Ja, ich kann mich dann auch gut erinnern, da war ich in Augsburg in der Kurve gegangen, du hast ein Tor in Augsburg geschossen und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht sogar dein erstes
ja,
war.
Mein erstes.
Und dein Jubel war explosiv und der von der Kurve war auch explosiv und ich glaube, da war das Eis zwischen Dominik Cahun und den Fans des ERC endgültig gebrochen. Ja. Hast du es so wahrgenommen, dass du dich langsam zum Publikumsliebling entwickelst oder wie hast du das empfunden?
Wahrgenommen, ich glaube, seit dem Zeitpunkt da in Klagenfurt habe ich so ein kleines Gefühl bekommen, dass es besonders ist. Und ich glaube, nach dem Spiel war es dann auch das erste Mal, wo mein Name dreimal gerufen wurde. Glaube ich jetzt, weiß ich nicht genau. Aber natürlich, wo ich dann aufs Eis kam, mein Name wurde dreimal gerufen, dann wusste ich, da ist was dahinter, da ist was Besonderes. Und ja, das habe ich auch sehr, sehr genossen.
Das gab es ja davor auch nur einmal. Beim EHC Red Bull München, das war Martin Buchwieser.
Ja.
Also das ist ein illustrer Kreis, in den du da aufgenommen worden bist. Stichwort Maxi Kastner, der dir die Vorlage gegeben hat in Klagenfurt. Der war dein Zimmerkollege in München. Und es gab mal das Trash-Talk-Taxi beim EHC Red Bull München. Und da durftest du mit Maxi Kastner mitfahren. Und da ist uns ein Zitat stecken geblieben. Zitat, ja, Dominik Cahun, der Dummschwätzer. Bei jedem zweiten Satz ist es so, dass man ihn fragen muss, ist das dein Ernst? Der redet so viel Müll. Hat er damals recht gehabt und wie ist das heute?
Also hat auf jeden Fall recht gehabt. So. Ich glaube, es hat sich nicht verändert. Aber ich meine, da unten ist, glaube ich, jeder ein Dummschwätzer. Also wenn wir zusammen in der Kabine sind, wird nicht viel ernst gesprochen. Und ja, aber er hat natürlich recht gehabt.
Da fällt mir ein Beispiel ein, und zwar aus dem Meistervideo von der ersten Meisterschaft. Da hat Toni Söderholm gesagt, Dominik hat mir gesagt, er ist der König hier in München und deswegen sucht er seinen Platz im Bus erst aus und dann darf ich mich hinsetzen. Aber das ist kein Problem.
Habe ich auch gesagt, war natürlich Spaß, aber das mit dem Bus hat er erfunden.
Aha.
Er meinte es halt, weil ich gesagt habe, ich bin der König. Da hat er gesagt, er fragt mich immer, wo ich mich hinsetzen will. Aber ich saß ganz brav, ganz vorne, als Wiener Spieler.
Okay.
Das ist ja auch so eine spezielle Geschichte. Ihr habt ein Jahr zusammen gespielt, ihr seid gemeinsam Meister geworden. Toni Söderholm hat das richtungsweisende 1:0 geschossen im letzten Finalspiel in Wolfsburg. Hat dann auf diesem Thron seine Karriere beendet, war dann plötzlich dein Co-Trainer. Was wahrscheinlich schon erstmal eine bemerkenswerte Situation ist. Du bist zuerst Kollege und das ist er so ein bisschen Vorgesetzter. Und heute ist er sogar dein Bundestrainer. Wie hast du ihn erlebt? Wie war er als Spieler? Wie war er dann als Co-Trainer? Und wie erlebst du ihn jetzt als Bundestrainer? Also im höchsten Traineramt, was das deutsche Eishockey hergibt.
Ja, erstmal als Spieler war er natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Man hat es noch in seinem Alter, wo er kam, gesehen, was er drauf hat, wie erfahren er ist. Wir haben ja eigentlich das ganze Jahr zusammen auf dem Powerplay gespielt. Und ja, da hat man direkt gesehen, was er für Qualitäten hat, was er für ein schlauer Spieler ist an der blauen Linie. Und ja, dann als Co-Trainer hat er mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe viele Extra-Einheiten mit ihm gemacht. Er konnte mir noch viel beibringen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ja, als er dann Nationalmannschaftstrainer wurde, ist es natürlich... Die erste Zeit war sehr, sehr komisch, weil man einfach ihn noch als Erinnerung hat, dass man zusammen im Powerplay stand und jetzt ist er der Bundestrainer. Aber er macht seinen Job sehr, sehr gut und ich finde ihn einen sehr guten Trainer.
Siehst du noch Parallelen zum Spieler von damals? Also erkennst du vieles von dem, was ihn damals ausgemacht hat, jetzt in seiner Trainerarbeit auch wieder?
Ja, also viel, wenn man mit ihm redet über das Spiel, dann erkennt man genau, dass er viele Sachen will, die er einfach auch gut als Spieler gemacht hat. Ob es jetzt zum Beispiel, wenn wir reden zusammen oft über das Powerplay, und da redet er natürlich, als wenn er noch selber auf der blauen Linie wäre. Und ja, das macht ihn auch natürlich aus, weil er sehr, sehr gut war. Und da kann er dir natürlich oder der ganzen Mannschaft viel weiterhelfen.
Siehst du vielleicht bei Toni Söderholm auch so ein bisschen einen leichten Einfluss von den Eishockey-Gedanken, den auch Don Jackson hier vorlebt? Also hat er dann so ein bisschen was mitgenommen?
Ab und zu merkt man es auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt das Vorchecking. Nehmen wir ab und zu das, was München macht oder was wir hier gemacht haben. Nicht immer, aber ab und zu sind da schon Parallelen dazu. Und ja, aber ansonsten auch in der eigenen Zone, wie gesagt, auch wieder manchmal. Also Spiel zu Spiel, manchmal machen wir es so, manchmal so. Aber es sind natürlich Sachen dabei, die wir hier machen.
Wir haben gerade das System Don Jackson angesprochen, was ja in der Liga ein sehr spezielles System ist. Haben sich da deine Mannschaftskollegen gerade im Nationalmannschaftskreis mal geäußert, wie schwer oder wie speziell das System ist, für sie auch dann dagegen zu spielen? Oder, wie du sagst, Toni Söderholm bringt immer wieder einzelne Aspekte mit ein, das dann auch umzusetzen. Yasin Elis hat mal vor einem guten Jahr gesagt, ich habe ein ganzes Jahr gebraucht, um das System Don Jackson zu verstehen. Wo sich jeder Laie vielleicht erstmal denkt, naja, Eishockey, System kann man relativ schnell lernen. Aber scheinbar ist es ja bei Don Jackson, bei diesem ganz eigenen System nicht so.
Nee, es ist wirklich sehr speziell. Als allererstes muss ich sagen, dass man da sehr, sehr viel Kondition braucht. Das auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, sehr aggressiv. Das heißt, nach vorne, das Vorchecken ist sehr aggressiv und auch alle zurück nach hinten. Also man braucht sehr viel, man muss sehr gut trainiert sein. Aber es sind auch Kleinigkeiten dabei, die wirklich nicht einfach sind. Wo ich als erstes kam, muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Wobei wir das sehr, sehr viel trainieren auch. Aber die Jungs bei der Nationalmannschaft hatten auch natürlich am Anfang ihre Schwierigkeiten. Jetzt muss ich noch sagen, wo jetzt zum Beispiel der McIlvain, der mit Co-Trainer war bei der WM oder bei Olympia, hat er viele Videoseinheiten machen müssen, damit die Jungs oder extra Videoseinheiten machen müssen, dass die Jungs das verstehen. Aber die ganzen Jungs von den anderen Teams, die kommen dann zu einem und sagen, boah, also so ein Video-Meeting habe ich noch nie erlebt. Und dann sagt er, da seid ihr schon glücklich, da habt ihr sehr viel Glück, dass ihr in München spielt, dass ihr solche Meetings bekommt. Bei unseren Vereinen ist es nicht so. Und das ist natürlich dann immer schön zu hören, was München hier für einen Service hat, für Trainer, das ist schon speziell.
Man hört ja immer, Videocoaching ist ja scheinbar in München wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Das ist auch ein größerer Punkt in diesem Meistervideo, wie wichtig eigentlich die Videocoaches sind. In Deutschland scheinbar ist es noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen. Nordamerika ist es aber überall der gleiche Standard, nehme ich an, oder?
Ja, ich meine, dort wird auch viel Videos gemacht. Ist ein bisschen anders als hier, da man viel mehr Spiele hat. Es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt das ganze Spiel analysiert, weil da geht man einfach von Spiel zu Spiel, man spielt jeden zweiten Tag, da schaut man sich meistens dann nur das Powerplay in Unterzahl von den Gegnern an. Ich glaube, auch in Amerika ist es so, dass jede Mannschaft seine Videotrainer, die gar nicht dabei sind, die sitzen irgendwo in, keine Ahnung, jetzt Toronto oder so, und mit in dem Spiel, wo wir gerade spielen, analysieren die das schon und schicken es dann nach dem Spiel zu unseren Trainern rüber, und die machen es ein bisschen kurzfristig. Aber es ist nicht so wie hier zum Beispiel der Matt, der hat ja mit uns nach jedem Spiel fast das ganze Spiel analysiert. Und das ist natürlich drüben, hat man nicht so viel Zeit dafür.
Es ging Schlag auf Schlag beim EHC Red Bull München, Meisterschaft um Meisterschaft. Du hast dich immer vorne festgespielt. Diese Beziehung zu den Münchner Fans hat sich intensiviert. Und dann kam Olympia. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, wie stolz die Bolle oder das Münchner Eishockey-Umfeld gewesen ist, dass ein großer Münchner Block auch dazu beigetragen hat, diesen Erfolg mitzunehmen. Und dann war eigentlich, spätestens dort war ja klar, die Zeit in München wird leider ablaufen. Aus unserer Sicht natürlich leider, für dich natürlich Jackpot, absolut. Und ich glaube, es hat jeden gefreut, als du dann bei der Saisoneröffnung 18-19, wo du ja eigentlich schon gar nicht mehr Münchner Spieler warst, du warst nochmal da, ich glaube, du standest sogar nochmal auf dem Eis und hast noch ein paar Kurven gedreht, noch ein bisschen mittrainiert, und dann saßt du oben in der Gesprächsrunde auf der Bühne und dann hast du einen Satz gesagt, der hat sich bei jedem eingebrannt, und den wollen wir hier auch nochmal bringen. München wird immer in meinem Herzen bleiben, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich eines Tages wieder hier spielen werde. Du hast natürlich jetzt deine Trainingseinheiten, hast du hier, aber da ist natürlich das Stadion leer. Ist das noch so im Hinterkopf, dass du sagst, irgendwann, vielleicht zum Ausklang der Karriere, und das wird noch ganz, ganz lang dauern, da sind wir uns ganz sicher, weil da kommt noch mehr da drüben, das wissen wir. Hast du diesen Gedanken noch so ein bisschen im Hinterkopf, wenn es in der NHL irgendwann mal zu Ende gehen sollte, noch einmal das Münchner Trikot tragen, noch einmal dann in der neuen Halle spielen?
Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass ich noch einige Jahre drüben spielen werde, wie Sie gesagt haben. Aber ja, also vor allem in Deutschland gibt es für mich eigentlich keine andere Mannschaft wie München. Man weiß ja nicht, was passiert, ob es jetzt vielleicht noch ein anderes Ausland gibt, wo ich vielleicht mal spielen werde, aber auf jeden Fall in der DL kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders spielen werde als hier.
Ich gehe auch mal davon aus, dass die Nummer 21 dann im Zweifelsfall auch freigeräumt wird, wenn die denn dann mal besetzt ist. Die wurde bisher ja nicht nochmal neu besetzt. Na?
Vielleicht so der Gedanke, ich habe vorher ein Interview noch gelesen mit dem stellvertretenden Commissioner, da hat es geheißen, naja, ursprünglich ist jetzt mal der 1. Dezember als neuer Saisonstart in Planung, eventuell wird es aber auch später. Gab es da von Seiten des Vereins beziehungsweise auch vom Chefcoach Ralf Kruger irgendwie mal ein Gespräch darüber, ob eine Ausleihe bis dahin möglich ist, ob das überhaupt zur Disposition steht?
Nee, also mit Buffalo bis jetzt gar nicht. Natürlich mit meinem Agenten haben wir schon darüber gesprochen, ob ich irgendwo in Europa dabei spielen will. Er meinte, dass einige Teams, zum Beispiel in der Schweiz, die wollten schon, dass ich komme. Natürlich gab es auch Gespräche hier mit München. Aber wie, glaube ich, jeder weiß, habe ich bis jetzt noch keinen Vertrag verlängert in der NHL. Und ja, solange ich keinen Vertrag habe, will ich auch nicht zum Spielen, weil einfach, wenn da irgendwas passieren würde, dann habe ich natürlich die Arschkarte gezogen. Dann ist es natürlich auch schwer für meinen Vertrag. Dann. Aber hätte ich einen Vertrag jetzt für nächste Saison, dann wäre die Sache wahrscheinlich anders. Und ich würde natürlich überlegen, ob ich vielleicht irgendwo Spielpraxis kann.
Wenn du jetzt da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, gibt es denn ein Vertragsangebot aus Buffalo? Also so war es ja wohl, also man mutmaßte ja wohl, du bist Restricted Free Agent, dass dir Buffalo auf jeden Fall wohl ein neues Vertragsangebot machen würde.
Ja, davon geht mir natürlich aus mit meiner Agentur, dass ich bei Buffalo verlängern werde. Die Gespräche sollten jetzt bald beginnen und ja, bis jetzt gab es noch wenig, durch Corona wurde natürlich alles verschoben, aber ja, es sollte bald beginnen.
Okay. Wie sieht denn der Plan jetzt in nächster Zeit aus? Die NHL spielt gerade ihre Saison erst noch zu Ende. Das kann noch bis Anfang Oktober gehen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn die Finalserien auch ein bisschen länger dauern. Du bist jetzt noch in München. Wie lange bist du denn noch hier? Also wir haben jetzt heute Mittwoch, den 26.
So ist es.
Ja. Wie sehen denn die nächsten Pläne aus? Wie lange bist du noch in München? Wie lange willst und kannst du dich hier noch fit halten? Hast du da schon einen gewissen Plan?
Also bis jetzt eigentlich noch nicht. Der Plan ist, glaube ich, am 17. November sollen die Camps beginnen. Und wie Sie gesagt haben, am 1. Dezember das Spiel. So ist der Plan, aber ich bin mir da noch nicht sicher. Man spekuliert jetzt, wie macht man es? Soll man so dieses Bubble Life, wie jetzt die Playoffs ist, oder spielt man wieder in seiner Stadt? Das werden wir, glaube ich, dann sehen. Und es wurde auch schon ein bisschen geredet, die Teams, die jetzt nicht in den Playoffs waren, sie vielleicht schon früher kommen sollen, damit einfach die Mannschaft wieder zurückfindet zusammen. Aber ja, wenn es am 17. November anfangen würde, die Camps, dann schätze ich mal, dass ich so Ende Oktober, Anfang November dann rüberfliegen würde. Bis dahin würde ich auf jeden Fall gehen.
Schaust du die Playoffs?
Also ich habe die Vorrunde und die erste Runde, wo die Spiele noch um 18 Uhr oder 21 Uhr waren, habe ich natürlich geschaut ab und zu, aber jetzt natürlich sind die Spiele nur noch nachts und da stehe ich nicht auf.
Verständlich. Deine Freundin Antonia hat beim Kollegen Patrick Ehelechner, der euch ja besucht hat in Pittsburgh, mal gesagt, Dominiks Lieblingsplatz ist vor dem Fernseher auf der Couch und vor der Xbox. Stimmt das noch oder ist es in Corona vielleicht sogar ein bisschen mehr geworden?
Ja, also das in dem Bett und Couch stimmt schon, vor allem wenn man so nach dem Training nach Hause kommt. Xbox ab und zu kommt darauf an, wie ich Lust habe. Jetzt in Deutschland natürlich habe ich viel mehr zu tun, weil ich hier die Jungs wieder habe. Aber drüben ist es schon so, wenn wir die vielen Spiele haben, viele Trainingseinheiten, man kommt nach Hause und ja, vor allem auswärts nehmen viele Jungs die Xbox und die Playstation mit. Und ja, da spielt man schon sehr gerne. Aber jetzt hier eher weniger.
Vielleicht an der Stelle auch die Frage, was hast du oder was vermisst du am meisten aus München, wenn du in Amerika bist?
Das ist einfach die Familie und natürlich die Freunde, die Jungs hier.
Andersrum, gibt es irgendwas, wenn du in Europa bist, was du gerne aus den Staaten mitnehmen willst?
Ja, natürlich, alles okay. Das war das
Job. Also den Job.
Ich hätte noch eine Frage zum Spiel. Ich habe jetzt so ein bisschen natürlich auch die Playoffs verfolgt, hier speziell auch mal die Washington Capitals. Und es gibt so eine bestimmte Spielsituation zu Alex Ovechkin. Es ist so diese typische Alex Ovechkin-Position. Er kriegt diesen Querpass und diesen One-Timer. Und der passt zu 98%. Jeder weiß, dass die Situation genauso kommen wird. Und kaum einer kann sie verteidigen. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
Ja, das probieren schon viele Teams zu verteidigen. Es ist halt so, wenn er den Pass dort kriegt, dann ist es zu, ich würde jetzt mal sagen, jeder dritte, vierte Schuss ist ein Tor. Das ist einfach so bei ihm. Der hat eben sonst 700 Tore.
Ja.
Ich weiß nicht, wie er es macht, aber es ist einfach unglaublich. Die zweite Sache ist, man sieht auch mittlerweile, wenn er im Powerplay auf seiner Position steht, dass ein Spieler einfach sich vor ihm stellt. So dass man ihn gar nicht anspielen kann. Das ist zwar schön und gut, das Problem ist halt, dass dann die anderen ein 4 gegen 3 haben. Und bei so viel Platz machen die anderen, das sind ja auch ziemlich gute Spieler, die machen dann oft auch was. Ja, jetzt zum Beispiel diesen Carlson, den Verteidiger. Mhm. Er hat jetzt vielleicht nicht den Schuss wie Ovechkin, aber vielleicht ein, zwei Level schlechter, was immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Und er hat so viele Runtime-Tore gemacht dieses Jahr. Und dann ist schon klar, oft haben sie es dann auch so gespielt, wenn die Scheibe auf den Karlsson geht und er täuscht den Schlagschuss an, dann geht mal der Spieler von Ovechkin schon rüber, aber dann legt er ihn halt wieder auf Ovechkin. Also es ist sehr, sehr schwer. Die haben, glaube ich, jetzt in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren das beste Powerplay der Liga gehabt, weil es einfach so schwer ist, wenn sie zu verteidigen. Wenn sie den Ovechkin wegnehmen, dann sind halt die 4 anderen so unglaublich gut, dass sie dann das 4-gegen-3 gut nutzen. Also ist schon schwer zu verteidigen.
Du hast seit April noch eine ganz spezielle Verbindung zu München. Du bist nämlich Botschafter der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz, was ganz offensichtlich ein ganz, ganz, ganz großes Herzensprojekt von dir ist. Du hast da eine Spendenaktion gestartet gehabt. 15.000 Euro sind zusammengekommen. Und vor kurzem hast du, ich glaube, das auf deinem Instagram-Profil gesehen zu haben, auch Kinder getroffen. Wie war das denn? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, war wunderschön. Ich meine, vor allem jetzt in der Zeit, wo man wusste, dass kein Eishockey gespielt wird. Ich wollte so eine Aktion schon länger machen. Jetzt dachte ich mir, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt dafür. Ich habe auch die Andrea vom DEW habe ich gefragt, ob sie vielleicht ein paar Hospizen oder so in der Art kennt, wo ich was machen könnte. Ich wollte auf jeden Fall mal was mit Kindern machen. Naja, und sie haben mir dann geholfen, sie haben nachgeschaut, was es so in München gibt. Und dann habe ich mich für das AKN entschieden. Und ja, jetzt das Treffen war zum ersten Mal, weil wegen der Corona-Zeit durfte ich jetzt nicht unbedingt rein. Ich wollte auch mal ins Hospiz kommen. Aber es ging leider nicht. Und jetzt habe ich mal eine Familie getroffen. Und ja, es war wirklich unglaublich schön, einfach die Leute zu treffen. Die zwei Söhne spielen selber Eishockey in Kaufbeuern. Und war natürlich speziell.
Und das wirst du wahrscheinlich, solange es deine Zeit zulässt, solange es auch die gesundheitliche Lage Corona bringt oder auch grundsätzlich zulässt, auf alle Fälle weitermachen. Ne? Also wenn du hier bist, wird das wahrscheinlich auch eines der großen Themen sein, denen du dich widmen wirst.
Ich will auch sehr gerne mal ins Hospiz an sich reinkommen, mir das alles anschauen, einfach mal Hallo sagen, alle kennenlernen. Und ja, das ging jetzt leider bis jetzt noch nicht, aber es soll möglichst nach.
Eine Frage, die mich tatsächlich auch interessiert, vielleicht wissen es die Kollegen schon, ich weiß es definitiv nicht. Wenn du nach München kommst, hast du hier noch eine Wohnung? Oder bist du dann im Hotel oder bist du bei der Familie?
Ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Pendler. Ich habe natürlich meine Familie, meine Mutter, meinen Bruder, meinen Stiefvater, die wohnen in Regensburg. Hier bin ich bei meiner Freundin. Und ich habe natürlich auch noch meinen Vater und seine Familie, meine Stiefmutter, meine Schwester in Tschechien. Also ich bin ein bisschen so überall. Aber wenn ich natürlich hier in München bin, dann wohne ich bei meiner Freundin.
Dachwurm ist am schönsten. Da geht ja nichts drüber.
Eine Frage hätte ich noch zu Nordamerika. Bist du jetzt schon eine Zeit dort? Gibt es für dich dort was so dein persönliches Highlight dort war? Keine Ahnung, das Tor im Wintergame oder wo du sagst, jo, das ist der Moment, an den erinnere ich mich am liebsten zurück?
Ja, auf jeden Fall sind ein paar Momente. Natürlich mein erstes NHL-Spiel, das werde ich nie vergessen. Da hatte ich schlaflose Nächte davor. Und dann natürlich mein erstes NHL-Tor. Und ja, wie erwähnt, das Wintergame war natürlich speziell. Meine ganze Familie war da, meine Freundin war da und dann durfte ich auch noch ein Tor machen. Also es war schon was Unfassbares.
Und wenn wir das mal ummünzen, was ist dir aus München extrem in Erinnerung geblieben?
Eigentlich alles. Ich finde, es ist nicht so extrem, weil, wie ich schon gesagt habe, wenn ich hier hinkomme, dann ist es wie, als wäre ich nie weg gewesen. Es ist einfach so, ich bin einfach da. Manchmal vergesse ich einfach, dass ich nicht hier dazugehöre, sodass ich gar nicht der Spieler hier bin. Deswegen aber natürlich, das wird in Erinnerung bleiben, die 3 Meisterschaften, die Gruppe, wo wir hatten, die vielen Jungs, die super Spieler, mit denen ich zusammenspielen durfte. Und ja, das bleibt natürlich für immer in mir.
Spricht sehr für die Organisation und den Verein.
Ja, absolut. Und so wie sich das anhört, hat das immer was von ein bisschen wie nach Hause kommen.
Ja, auf jeden Fall. So fühlt sich's an.
Ein größeres Kompliment kann man eigentlich nicht sagen.
Nein.
Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Fans des EHC Red Bull München? Das ist die Gelegenheit.
Ja, natürlich hoffe ich, dass alle gesund sind. Das ist natürlich das Wichtigste in dieser Phase. Hoffentlich können sie wieder in die Halle kommen, so schnell wie möglich, um die Jungs anzufeuern. Und ja, natürlich liebe Grüße an alle. Hoffentlich sehen wir uns wieder bald und eines Tages hoffe ich, dass ich wieder vorspielen kann.
Das wollen wir einfach unkommentiert so stehen lassen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Dominik, wir sagen ganz, ganz herzlich Dankeschön für deine Zeit, dass du bei uns bei Packmas zu Gast warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund, bleib fit, bleib noch lange der NHL erhalten, auch wenn wir dich natürlich gerne wieder in München sehen wollen würden, aber ich glaube, da drüben gibt es noch viel für dich abzuräumen und herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ja, vielen Dank.
Packmas Podcast, Folge 12, im Herzen die Folge 21. Aus der Bulls Lounge mit Dominik Cahun. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuhören und ja, wir sagen es jedes Mal wieder. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Für euch.
Weiß und blau.